des Jahres 2018. Wir befinden uns ja in einer ganz besonderen Jahreszeit zwischen den Jahren. Das klingt irgendwie, als wenn es nicht mehr so ganz zum alten Jahr dazugehört, aber irgendwie auch noch nicht zum neuen. Zwischen den Jahren, das sind die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ja, das ist halt so eine Zugabe, finde ich. Ich kannte diesen Begriff aus meiner Kindheit nicht, oder zumindest ist mir es nicht bewusst, diesen Begriff vorher schon mal gehört zu haben. Aber seit einigen Jahren liebe ich einfach diese Zeit, diese kleine Zugabe an Tagen. Das ist für mich immer die Zeit, wo ich mit meinem Kalender das neue Jahr einläute. Ich nehme mir den alten Kalender und übertrage Monat für Monat die Geburtstage in den neuen Kalender. Und beim Blättern durch den alten Kalender halte ich Rückschau auf das vergangene Jahr. Erinnere mich anhand der eingetragenen Termine an Treffen mit Freundinnen, Urlaube, kleine Auszeiten, aber auch an die geballten Zeiten, wo ein Termin den anderen jagt. Arzttermine, die mit mulmigem Gefühl verbunden waren, und auch traurige Begebenheiten. Ich nutze diese Zeit, um mein Jahr mit Gott durchzugehen, es vor ihm nochmal zu reflektieren. Gott, was war gut? Womit warst du zufrieden? Wo darf ich noch wachsen? Und was darf ich getrost loslassen? Es tut mir gut, vor ihm zur Ruhe zu kommen. Und dann liegt er vor mir, mein neuer, fast noch leerer Kalender, mein neues Jahr, und ich freue mich. Ich freue mich auf all die leeren Zeilen und nehme mir fest vor, dieses Jahr werde ich mich nicht wieder so vollstopfen mit Terminen, werde endlich Nein sagen, wenn ich Nein fühle, und auch ganz sicher neue Prioritäten setzen. Aber ehrlich, an diesem Punkt bin ich fast jedes Jahr, wenn ich vor meinem neuen Kalender sitze. Und warum bekomme ich es eigentlich nicht besser hin? Warum und vielmehr noch von wem lasse ich mich eigentlich antreiben? Wenn ich mich so umgucke und meinen Freunden oder Kollegen zuhöre, weiß ich, dass das bestimmt nicht mein alleiniges Problem ist und dass es vielen genauso geht. Wer in der Vorweihnachtszeit durch die Bäckerstraße gebummelt ist, konnte das Treiben und Hetzen live erleben. Da war nichts mit Besinnlichkeit, eher Geschäftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so geht es ja eigentlich das ganze Jahr durch. Wir hetzen von einem Termin zum nächsten, müssen nur noch schnell dies und das, kümmern uns hier und da. Vor ein paar Jahren gab es einen Ohrwurm von Tim Bensko, in dem er singt, muss nur noch kurz die Welt retten und danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken, denn wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Irgendwie immer noch aktuell, oder? Leider beschreibt dieses Lied auch oft meine Lebenswirklichkeit. Aber mal ehrlich, nur noch kurz die Welt retten? Wir haben letzte Woche Weihnachten gefeiert. Und das ist das Ereignis, was von dem Engel angekündigt wird mit den Worten, ich verkündige euch eine große Freude, der Retter ist heute geboren. Entspannung. Der Retter ist geboren. Da können wir uns doch eigentlich zurücklehnen, oder? Oder treibt uns genau das an? Erschöpfung und Burnout sind ein großes gesellschaftliches Thema und überall sehr präsent. Wir hier sind ein Teil der Gesellschaft und dieses Problem macht auch vor Gemeinde nicht Halt. Pastoren und ehrenamtliche Mitarbeiter sind ausgebrannt, erschöpft, halten den Druck nicht mehr aus. Dabei wollen sie doch nur mitarbeiten am Reich Gottes, an der guten Sache, wollen Jesus dienen. Ja, die Motive sind vielfältig und meistens auch gut gedacht. Aber möchte Gott, dass wir für ihn brennen? Oder möchte er, dass wir ausbrennen? Bei Lukas im 10. Kapitel wird uns eine Begebenheit geschildert, in die ich euch gerne mit hereinnehme. Ich hoffe, das klappt jetzt. Technikaffin bin ich nämlich nicht. Ah ja, sehr gut. Danke. Ich habe hier aus der Neuen Genfer Übersetzung die Verse genommen, aber ihr könnt sie natürlich in euren Bibeln auch nachlesen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Ich muss gestehen, ich habe diese Geschichte lange Zeit nicht richtig verstanden. Es ist doch super, dass Martha so gastfreundlich ist und hilfsbereit. Also wenn Jesus zu mir zum Essen kommen würde, würde ich auch zusehen, dass alles perfekt ist. Und wenn Jesus im weiteren Sinne uns Aufgaben oder Menschen vor die Füße stellt, dann heißt es doch Ärmel hochkrempeln und anpacken, oder? Wenn alle zu seinen Füßen sitzen bleiben, passiert ja nichts. Martha war lange Zeit mein Vorbild und sicher auch einer meiner Antreiber. Aber was wird uns mit dieser Erzählung eigentlich mitgeteilt? Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Sie wird still in seiner Gegenwart und lauscht den Worten des Herrn. Sie ist eine Lernende, will erfahren, was Gott sich für ihr Leben gedacht hat, wie er sich das Leben insgesamt gedacht hat. Vielleicht lauscht sie auch einfach nur seinen Erzählungen über Heilungen und Wunder, die er vollbracht hat, und staunt über seine Größe und Macht, lernt ihn dadurch immer besser kennen. Er lebt seine Liebe hautnah und lässt sich damit füllen. Ich stelle mir die Situation so vor. Jesus kommt mit seinen Jüngern in Marthas Haus und sie, ganz gute Hausfrau und Gastgeberin, fängt gleich an, die Männer zu bedienen, bringt frisches Wasser und Obst, eilt in die Küche und fängt an zu backen, klappert mit Geschirr, deckt den Tisch bzw. das Tuch, die saßen ja auf dem Boden. Und jedes Mal, wenn sie etwas Neues in den Raum bringt, wo Jesus sitzt, sieht sie ihre Schwester Maria andächtig zu seinen Füßen sitzen. In aller Seelenruhe sitzt sie da und hört dem Meister zu. Und mit jedem Blick auf Maria wächst Marthas Unzufriedenheit. Warum sitzt sie da in aller Seelenruhe? Ich könnte gut Hilfe gebrauchen. Sieht sie nicht, was alles zu tun ist? Immer bleibt alles an mir hängen. Wie soll ich das alles alleine schaffen? Ich würde ja auch gern zu seinen Füßen sitzen, aber wer macht dann die ganze Arbeit? Neid, Wut, Trauer, all das macht sich in ihr breit. Kennt ihr diese Gedanken? Also ich kenne sie gut. Und irgendwann ist das Maß voll. Martha platzt der Kragen. Herr, findest du es eigentlich richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr, sie soll mir helfen. Da kommt die Stutenbissigkeit ja mal so richtig schön zum Vorschein. Martha zickt mal so richtig schön vor Jesus rum. Ich glaube, das können wir Frauen besonders gut. Bei Männern sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Oder drückt sich zumindest anders aus. Wow, da gehört schon Mut zu, Jesus mal so richtig die Meinung zu sagen. Sie hätte es ja auch Maria direkt sagen können. Aber vielleicht ist genau das der richtige Weg. Mit unserer Enttäuschung und unserer Wut und unserer Überforderung zuerst zu Jesus zu gehen, bevor wir alles unserem Nächsten ungefiltert an den Kopf schleudern. Und Jesus? Der bleibt total entspannt, hört sich das an und zeigt ihr auf, um was es ihm geht. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Er sagt nicht, Martha, hör mal auf, hier so eine Unruhe zu verbreiten. Wir müssen ja gar nichts essen, mach dir keine Mühe. Nein, er sagt, du sorgst dich um so viele Dinge. Das griechische Wort hierfür heißt Persipo. Das bedeutet so viel wie abgelenkt sein, geistig verleitet. Ist es vielleicht das, auf das Jesus hinweisen möchte, wenn er zu Martha sagt, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten? Ist sie abgelenkt vom Wesentlichen? Was heißt es denn eigentlich, zu Jesu Füßen zu sitzen? Ist das gleichzusetzen mit auf die faule Haut legen? Nein, bei weitem nicht. Es geht darum, das Hören auf sein Wort wichtiger zu nehmen und uns dafür Zeit einzuräumen und andere Dinge gegebenenfalls zurückzustellen. Darum geht es, in Beziehung zu kommen mit Jesus. Maria und Martha waren beide gut befreundet mit Jesus. Und er hat auch nicht gesagt, Martha, du hast das Schlechte gewählt. Aber Maria hat halt das Bessere gewählt. Weil sie Jesus zuhört, wahrnimmt, was ihm wichtig ist, kann sie ihre Prioritäten anders setzen und lebt aus seiner Kraft und nicht aus ihrer eigenen Kraft, die leider endlich ist. Nur wenn unser Tank gut gefüllt ist, können wir weitergeben. Wir müssen an der Quelle bleiben, sonst trocknen wir aus und sind irgendwann erschöpft. Ich habe neulich in einem Artikel einen Satz gelesen, der mich ziemlich getroffen hat. Ich lebe so sehr aus meiner eigenen Stärke, dass seine Stärke gar keine Chance hat, in mir zu wirken. Ich lese den Satz nochmal. Ich lebe so sehr aus meiner eigenen Stärke, dass seine Stärke gar keine Chance hat, in mir zu wirken. Ich glaube, dass wir eine ganze Zeit lang richtig gut funktionieren können, ohne dass es einer merkt. Aber wir werden früher oder später daran zerbrechen. Unsere Seele wird schlapp machen und wir werden erschöpft aufgeben. Dann wird schnell mal ein Schuldiger gesucht, geschimpft, auch auf Gemeinde, die zu viel erwartet, immer nur geben. Und der Frust und die Enttäuschung nehmen zu oder führen manchmal sogar dazu, dass ich Ämter niederlege, die Gemeinde verlasse oder im schlimmsten Fall sogar enttäuscht von Gott zurückziehe. Dann wünsche ich mir, dass wir vorher den Mut haben, unseren Frust Jesus hinzuschmeißen, wie Martha es gemacht hat. Er hält das ja aus. Er will ja, dass wir zu ihm kommen. Jesus hat in Matthäus 11 gesagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Vielleicht tut es gut, mit Jesus und einem Coach oder Seelsorger zusammen einmal zu gucken, was du dir alles aufgebürdet hast und warum es dich so drückt. Auch wenn wir den vorletzten Tag des Jahres haben, möchte ich noch einmal auf die Jahreslosung 2018 eingehen. Das Gute ist ja, dass das Wort Gottes gestern, heute und in Ewigkeit Bestand hat und sich nicht auf ein Jahr beschränkt. Von daher können wir auch am Ende des Jahres nochmal auf die Jahreslosung eingehen. Genau, die lautet aus Offenbarung 21, Vers 6. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Genau. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich finde das so wunderschön. Ich weiß nicht, ob ihr das hinten alle sehen könnt. Es ist so ein gelber Fluss, der von oben kommt und die Schalen füllt. Also erst die erste Schale füllt und wenn die voll ist, läuft sie über in die nächste und so weiter. Ich glaube, das meinte Jesus, als er zu Martha sagt, Maria hat das Bessere gewählt. Er möchte, dass wir uns zu seinen Füßen setzen, um uns auffüllen zu lassen mit seiner Liebe, seiner Kraft, um dann, wenn wir gefüllt sind, überzulaufen und ins Tun kommen. Wir haben uns im vergangenen Jahr in dieser Gemeinde mit dem Sabbat beschäftigt und haben sehr viele gute Predigten gehört zu dem Thema Sabbat, Ruhe finden vor Gott, aber auch Leitung. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Prioritäten setzen und viel Gutes mehr. Zum Glück kann man das alles im Internet nochmal nachhören, weil man ja so vieles vergisst. Also ich zumindest. Mein Wunsch für uns alle für 2019 ist, dieses Thema weiter wichtig zu nehmen. Ich glaube, wir können nur einen Kontrapunkt zu unserer erschöpften Gesellschaft setzen, wenn wir ganz nah an Jesus dranbleiben. Wenn wir die Quelle, die er uns bietet, nutzen und auch andere darauf hinweisen. Es ist genug, ja sogar überfließend da. Eine Ressource, die nicht aufgebraucht werden kann. John Charles Ryle, ein anglikanischer Bischof aus Liverpool, der im 19. Jahrhundert lebte, hat gesagt, keine Zeit ist so gut verbracht wie die, die wir täglich auf den Knien verbringen. Könnt ihr das mal irgendwie? Oder? Okay. Ich lese den Satz nochmal. Keine Zeit ist so gut verbracht wie die, die wir täglich auf den Knien verbringen. Oder, um es mit einem schwedischen Möbelhaus zu sagen, rennst du noch oder kniest du schon? Das klingt irgendwie ein bisschen nach ziemlich starrer Regel. Nach dem Motto, wenn du 2 Stunden am Tag vor Gott kniest, ist deine Beziehung mit ihm okay. Das klingt anstrengend und nicht gerade einladend, oder? Hier geht es vielmehr um eine Haltungsfrage. Es geht um meine Herzenshaltung. Wir müssen das ernst nehmen. Jesus möchte uns dienen. Er möchte uns begegnen, uns erfrischen und aufrichten. Aber er gibt auch nicht einmal und dann reicht es für 1 Jahr oder 2. Er ist keine Quelle to go. Er möchte, dass wir täglich zu ihm kommen und er gibt uns das, was wir für den Tag brauchen. Und das geht nicht von alleine. Ich glaube, die am härtesten umkämpfte Zeit ist die, die ich mit Jesus verbringen will. Ich bekomme es nicht geschenkt, sondern ich muss mich dafür entscheiden, jeden Tag neu. Und da bin ich wieder bei meinem Kalender. Ich entscheide mich, womit ich die Seiten fülle, was meine Prioritäten sind. Ich habe dieses Jahr zum Geburtstag von meiner Freundin einen Terminkalender geschenkt bekommen und sie hat auf verschiedene Seiten so kleine Post-its reingeklebt, so Pfeile. Kaffee trinken, gutes Buch lesen, Lobpreiszeit, stille Tag. Das hat mich sehr gerührt und es wäre natürlich ein leichtes, diese Pfeile zu entfernen. Zum Glück habe ich mit dieser Freundin eine Zweierschaft und ich hoffe, sie fragt im Laufe des Jahres ab und zu mal nach, Begine, dein Auftrag für 2019. Aber ich habe mich entschieden, die Pfeile kleben zu lassen und ernst zu nehmen. Markus hat unlängst eine Predigt gehalten mit dem Titel "Meinen Terminkalender dressieren". Darum geht es. Wir haben alle 24 Stunden am Tag geschenkt bekommen, zur freien Verfügung. Aber wie gehen wir damit um? Sorgen? Zersorgen wir uns um viele Kleinigkeiten? Oder müssen noch schnell die Welt retten? Maria hat das Bessere gewählt. Wir haben die Wahl, wir dürfen uns entscheiden. Eine Wahl treffe ich in der Regel bewusst. Und dafür bieten sich diese Tage zwischen den Jahren, diese Zugabe an Tagen an, in den noch fast leeren Kalender stille Tage einzuplanen. Aber auch jeden Tag eine Zeit für ein Date mit Gott einzuplanen und fest in den Kalender einzutragen. Ich muss bekennen, dass ich Termine, die in meinem Kalender stehen, in der Regel einhalte. Bis auf einen stillen Tag, der schnell mal verschoben wird, weil dann doch so viel zu tun ist. Ein Date mit Gott, das lasse ich schneller mal ausfallen. Warum eigentlich? Weil kein lauter Protest von Gott kommt. Er akzeptiert unsere Wahl, aber er zergeht vor Schmerz, wenn er sieht, wie wir uns abmühen und aus eigener Kraft leben wollen. Als Mutter kenne ich dieses Gefühl sehr gut, wenn ich sehe, wie mein Kind unter bestimmten Dingen leidet oder sich abmüht, aber mit seinem Kummer nicht zu mir kommt, sondern selber damit klarkommen will. Gott, er will uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das lesen wir in Jesaja 66, Vers 13. Und die Welt retten? Das können wir getrost Jesus überlassen, der ja nicht der süße Knabe in der Krippe blieb, sozusagen ein Retterlein, sondern heranwuchs, uns in seinem Wort zeigt, wie er sich immer wieder in die Stille zurückzog, um mit seinem himmlischen Vater ins Gespräch zu kommen. Und letztlich durch seinen Tod am Kreuz die Welt gerettet hat. Wir haben die Wahl. Lasst uns doch jetzt einfach kurz die Zeit nehmen, nochmal nachzuspüren, nochmal nachzuhören, wo hat Jesus mich angesprochen, wo bin ich noch am Rennen und zu wenig am Knien, welche Entscheidung möchte ich treffen für das nächste Jahr, wo schöpfe ich meine Kraft her und vielleicht einfach auch mal die Zeit nehmen, vor Gott in der Stille ein Gebet zu sprechen, meine Prioritäten zu klären und zu gucken, wie das nächste Jahr ohne Rennen besser laufen kann. Sophie wird jetzt eine kleine Zeit instrumental uns begleiten und dann schließen wir mit einem Abschlusslied ab.